des Menschen Sohn. Johannes 1,14. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und Markus 15,39. Der Hauptmann aber, der dabei stand, ihm gegenüber, und sah, dass er so verschied, sprach: Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Wer nach Regennächten über Landstraßen geht, der begegnet schon nach einigen hundert Schritten den blutigen Spuren des heutigen Autoverkehrs. Da ein roter Klecks, aus den Formen zu schließen, muss es ein munteres Fröschlein gewesen sein. Dort ein zertrümmertes Schneckenhaus oder ein Regenwurm, der sich von seiner zerquetschten anderen Hälfte loszuringen versucht. Dieses auf der Straße erdrückte Leben wird einem merkwürdig eindrücklich. Man mag lange denken, was geht mich ein toter Frosch auf dem Weg an? Blitzschnell mag sich der Blick davon wegwenden und der Fuß mag vorsichtig darum herum ausweichen, aber drinnen, ganz im Innersten, wird bei solchen Begegnungen, so geringfügig sie auch scheinen mögen, eine Seite wie von einem unsichtbaren Finger angerührt. Wie kommt das nur, dass ein blutiges Wesen auf der Straße, und wär's auch nur ein Regenwurm, uns überhaupt einen Eindruck zu machen vermag? Ist's Rührseligkeit? Ist's Nervenschwäche? Das kann's natürlich sein, aber es ist dabei noch etwas anderes. Im Moment, da der Blick das Blut auf der Straße streift, ist etwas wie ein geheimnisvoller Funke auf uns übergesprungen, der uns im Innersten berührt hat. Und in diesem Moment ist auch schon zwischen der leidenden Kreatur der Straße und dem mitleidenden Fußgänger ein geheimnisvolles Band der Zusammengehörigkeit, um nicht zu sagen der Verwandtschaft, entstanden. Das ist nichts anderes als die Erinnerung daran, dass wir alle Kreaturen sind, auch der geringste Wurm, und dass wir aus der Hand desselben Schöpfers und Vaters kommen und dass wir alle miteinander in einer Schicksalsgemeinschaft stehen. Auf der Straße erdrückt könnte mein eigenes Kind sein, der rote Klecks auf dem Asphalt könnte von meinem eigenen Blut herstammen. Dieser geheimnisvolle Funke, der vom blutenden Wurm auf der Straße zündend in einem Menschenherzen Regungen wachrufen kann, ist natürlich viel häufiger und viel deutlicher noch zwischen Mensch und Mensch. Ein leidverzerrtes Menschenantlitz oder sogar der Schmerzenslaut, der sich aus einer Menschenbrust hervorquält, kann so auf uns wirken, dass augenblicklich die innigste Erlebnis- und Leidensverbundenheit zwischen wildfremden Menschen entsteht. Wer unter uns je einmal in einem großen Spitalsaal lag, der weiß um das einzigartige und innige Band, das zwischen Bettnachbarn entstehen kann, einzig weil sie beide Menschen sind und daliegen und darhalten müssen. Ein feines Beispiel solcher Erlebnisverbundenheit beschreibt Goethe in seinem Hermann und Dorothea. Eine gute alte Wirtin vernimmt, dass ein Zug armer, vertriebener Menschen auf der Landstraße vorüberkomme. Eine von diesen Fremden habe unterwegs ein Kindlein erhalten, es fehle am nötigsten. So wie die Wirtin das vernimmt, ist der Funke von jener armen Wöchnerin übergesprungen in ihr Herz. Und augenblicklich erkennt sie in jener Ärmsten, deren Namen sie zum ersten Mal hört, die Schwester. Und nun wird alles Nötige mit einer solchen Umsicht für die arme Fremde bereitet, dass man den Eindruck nicht los wird, die alte Wirtin erlebe förmlich die schweren Stunden wieder, die sie selber einst als Frau und junge Mutter durchzuhalten hatte. Eine solche geradezu unerhörte Hinüberfunkung und Hinüberzündung weist nun auch die Leidensgeschichte des Heilandes auf. Christus steht da als Schmerzensmann, im Purpurmantel und mit dem Scheinszepter verhöhnt. Sein Gesicht ist von den Dornen des Stachelkranzes blutig. Während eine Volksmenge wild und fanatisch sein Blut fordert, geschieht das Unglaubliche und doch so alltäglich Menschliche, dass einer der Anwesenden in Jesus den Menschen erkennt, den Menschenbruder, den Leidverbundenen. Und dieser eine, der mitten in der entmenschten Masse menschlich zu fühlen anfängt, ist ein Heide, der Statthalter Pontius Pilatus. Pilatus ist ja ein völlig Außenstehender. Er ist Verwaltungsmann einer landesfremden Macht, innerlich gar religiös, gehen ihn diese Juden und ihre religiösen Händel nichts an. Am Leben Jesu hat er kein Interesse, aber auch nicht an seinem Tod. Er hasst ihn nicht und liebt ihn nicht. Und er zeigt auch seine völlige Gleichgültigkeit. Doch, und das kommt mir immer wieder vor wie ein ganz großes Wunder, es gelingt diesem Heiden nicht, seinem Gefangenen gegenüber die Stellung völlig amtlicher Neutralität zu bewahren. Er sieht sich mit einem Male zu diesem fremden Schmerzensmann im Purpurmantel hingezogen, allen Anwesenden und ihm selber zur größten Verwunderung. Er bekommt ganz ausgesprochen Mitleid mit Jesus. Der Funke ist übergesprungen und hat in seinem Innersten gezündet. Er, der Römer und dazu noch der vornehme Römer, erkennt in einem Juden und dazu noch in einem Juden aus dem gemeinen Volk den Menschen, das heißt ein gleichwertiges, ihm verbundenes Wesen. Und von diesem seinem Mitleid macht Pilatus kein Hehl. Er ruft die Menschlichkeit der Massen an. Das ist der Sinn der denkwürdigen Worte Ecce Homo, seht welch ein Mensch. Er will die Massen erinnern, dass sie ja Menschen sind und dass der da auch ein Mensch ist und dass sie das Blut eines Mitmenschen fordern. Aber das Fünklein, das auf ihn übergesprungen ist von dem misshandelten Menschen, will nicht weiterzünden. Seht welch ein Mensch. In diesem Wort des Heiden Pilatus leuchtet wie eine Rakete in der Nacht das Band auf, welches Jesus mit uns Menschen verbindet. Sein ganzes Leben ist, man möchte sagen, ein Leben dicht dem Erdboden entlang. So sehr ist er einfach Mensch, dass er bis zu seinem 30. Lebensjahr überhaupt nicht hervorsticht aus seiner menschlichen Umgebung. Und auch nachher erscheint uns seine Gestalt strahlend in schlichter, edler Menschlichkeit. Um dieses Bandes willen, das ihn mit uns Menschen verbindet, nennt er sich mit Vorliebe des Menschen Sohn. Alle die menschlichen edlen Regungen, die in uns wach sind, einem guten Freund, einem verehrten Lehrer, einem vertrauten Arzt gegenüber oder gar jene einzigartigen Gefühle, die uns Geschwistern und Vätern und Müttern gegenüber beglücken, diese ganze erhebende Fülle von Menschlichkeit ist denjenigen entgegengetreten, die Jesus begegnen durften. So ist er ein Mensch von ursprünglicher Natürlichkeit, einer, wie sie im Anfang waren, als wir noch die Krone auf dem Haupt trugen, die der Schöpfer als Ehre und Schmuck uns aufs Haupt gelegt. Aber damit, dass er als Menschenkind geboren wird und als Menschensohn unter uns lebt in unverfälschter Natürlichkeit, ist seine Menschwerdung noch nicht vollendet. Er geht sogar ein in unser Menschenleiden und geht ein in unseren Menschentod. Kreuz, Tod und Grablegung sind die letzten Tiefpunkte seiner Menschwerdung. Die Hände, die durchnagelt werden, sind Menschenhände. Die im Schmerz zuckende Haut ist Menschenhaut. Das Haupt voll Blut und Wunden ist Menschenhaupt. Das Antlitz so erbleichet und so schmachvoll zugericht ist Menschenantlitz und das Auge, das schließlich bricht, ist Menschenauge. Der Leichnam, der der Erde anvertraut wird, ist Menschenleiche. Der am Kreuz ist der Mensch, wie er ist, der Mensch zerrissen durch die Disteln und Dornen des Erdendaseins. Wenn wir wissen wollen, wer und was der Mensch ist, hier ist Aufschluss, hier ist Wahrheit, hier ist die letzte Enthüllung dessen, was sich Mensch nennt. Hier ist schonungslose, nackte, brutale, verzweifelte Wirklichkeit des Wesens Mensch. Seht, welch ein Mensch! So wird Jesus Mensch. Nicht nur so, wie etwa die Griechen ihre Götter sich in heiterer und edler Menschengestalt dachten, sondern Mensch, wie er leidet und stirbt, sogar schrecklich leidet und schrecklich stirbt. Dadurch aber entsteht eine Gemeinschaft zwischen ihm und uns, eine von einer solchen Unverwüstlichkeit und Unzerstörbarkeit und Innigkeit, dass man ganz überrascht und beschämt wird dadurch. Dasselbe geheimnisvolle Band, das uns mit jedem blutenden Wurm auf der Straße, mit jedem Leidensgenossen und Schicksalsgefährten, mit jedem, der Menschenantlitz trägt, verbindet, dasselbe Band der Verwandtschaft und Menschenbruderschaft leuchtet hier auf zwischen Jesus und mir, zwischen Jesus und dir und aller Kreatur. Wir fangen an zu ahnen, warum der moderne Mensch, der sich von der Kirche Christi lossagt, der von seinem Wort auch nichts mehr hören will, von einem nicht loskommt, von Christus, dem Gekreuzigten. So wenig Pilatus von ihm loskam, so wenig kommt der moderne Mensch von ihm los, mag er noch so draußen stehen und in Gleichgültigkeit sich einhüllen. Und wenn Friedrich Nietzsche gerade unser Wort Ecce Homo als Titel gewählt hat für eins seiner Bücher, und wenn man mit Vorliebe zu allen Zeiten gerade das Bild des gekreuzigten Schmerzensmannes verspottet hat, dann ist das der sprechendste Beweis dafür, dass man von diesem Gekreuzigten nicht loskommen kann. Soweit es leidende, blutende, sterbende Kreaturen gibt auf dem Erdboden, soweit wird das Kreuz Jesu rein menschlich sprechen, zu denen, die es zu Gesicht bekommen. Dies Kreuz spricht eine internationale Sprache, die Ursprache aller Menschen. Eher wird man den Völkern das Herz aus dem Leib reißen müssen, als dass sie eines Tages die Urmenschensprache, die das Kreuz redet, so deutlich redet, dass sogar ein Pilatus sie verstand, nicht mehr verstehen könnten. Die ersten Christengemeinden haben gewusst, warum sie das Ansinnen in Jesus nur mehr einen Gott und nicht mehr einen Menschen zu sehen, glatt und klar als Irrlehre zurückwiesen. Sie haben gewusst, wenn wir in falscher Geistlichkeit der Menschwerdung Jesu Abbruch tun, wenn wir die uns zugekehrte menschliche Seite Jesu leugnen, dass dann Jesus nicht mehr der Mittelsmann ist, der eine Hand in der Hand des Vaters hat und die andere uns Menschen entgegenstreckt. Wer die Menschheit Jesu leugnet, der haut gleichsam die uns gütig zugestreckte Hand des Mittlers ab. Darum haben sie auch in ihrem Glaubensbekenntnis so sehr betont, Jesus sei Mensch geboren und als Mensch gestorben. Mit einer Genauigkeit, die uns an gewisse Formeln des Zivilstandsamtes und Bestattungsamtes erinnert, wird in diesem Bekenntnis festgestellt, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben. Aber nun redet ja das Kreuz neben dieser allgemein verständlichen Natursprache noch eine andere Sprache, eine, die wir alle nicht zum Vornherein kennen und die wir darum alle erst mühsam hinzulernen müssen. Darum können wir da nur mehr Rade brechen. Es kommt zwar vor, dass einer eine Fremdsprache zwar nicht kennt, aber dergleichen tut, als kennte er sie, indem er gewisse unverstandene Sätze und Ausdrücke auswendig lernt und dieselben bei jeder Gelegenheit hersagt, um damit zu prahlen. So kann es vorkommen, dass man von der Fremdsprache, die das Kreuz neben der Natursprache nun auch noch spricht, einige Sätze oder gar ganze Seiten auswendig lernt und mit einer gewissen Geläufigkeit sich dieser Sätze immer wieder schlagwortartig bedient. Wir möchten auf solchen dogmatischen Leerlauf bewusst verzichten und lieber Rade brechen, als den Mund vollzunehmen und dergleichen zu tun, als verständen wir das Kreuz. Ich kann zunächst nur sagen und darauf aufmerksam machen, dass da dann noch etwas anderes vor sich geht, als das schreckliche, hilflose, martervolle Verbluten eines Menschen. Dass man da nicht einfach nach dem ersten Augenschein vorschnell sein Urteil bilden und abschließen darf. Es soll ja da, wie dieser sterbende Schmerzensmann zuvor geäußert hat, zu seinem Nächsten, dann nach 3 Tagen noch etwas geschehen, etwas Unerhörtes und Unfassbares, etwas, das auf die furchtbare Gottverlassenheit dieses Sterbens ein anderes, ein so ganz anderes Licht werfen wird. Der Erste, der das Geheimnis des Kreuzes gleichsam vorweg ausplaudert und dabei wohl nicht ganz weiß, was er sagt, ist seltsamerweise wiederum ein Heide. Nachdem der Kampf am Kreuz ausgekämpft ist und die Sonne ihr Antlitz wieder zeigt, es ist still geworden am Kreuz, da schaut der römische Hauptmann, der als Wachtoffizier in nächster Nähe des Kreuzes zugeschaut hat, zu demselben empor und sagt ein Wort, das ihm jedenfalls Fleisch und Blut nicht offenbarten: Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Gott, er ist das Geheimnis, das ums Kreuz Christi webt. Durchs Sterben dieses Menschen redet Gott zu uns. Sein Wille ist es, dass dieses Blut fließt, dass diese Hände und Füße durchnagelt werden. Und mit dem Sterben dieses einen Menschen will er etwas. er will damit allen Menschen, die auf dieser Erde bluten und leiden und sterben und so von der Schuld ihrer Sünde etwas abbezahlen, will allen sagen, dass er sie lieb hat. Und darin besteht die Liebe Gottes, dass derjenige, der am Kreuz stirbt, ach, man möchte es am liebsten jedem Einzelnen nur leis ins Ohr sagen, dass der da sein Sohn ist. Wer kann das fassen? Fassen kann man es nicht. Es ist unfassbar, dass in diesem schrecklichen Menschentod noch etwas anderes uns entgegentreten soll als eben ein Menschentod. Fassen kann man es nicht, aber es kann geschehen, dass du von ihm erfasst wirst. Dass das Geheimnis des Kreuzes gleichsam vom Kreuz selber her dir eröffnet wird. Wo ein Menschenkind den geraden, steilen, frechen Blick auf Gott verloren hat und die Augen niederschlägt und über sich selber erschrak, oder wo ein unbegreifliches Geschick einem Menschenkind den Blick auf Gott raubte, da gerade dann kann das Kreuz zu reden anfangen, so wie Gott einst aus dem Dornbusch redete. Ich kenne Verzweifelte, das heißt Menschen, denen die Frage auf den Lippen brennt, wo ist Gott? Gibt's einen Gott nach allem, was wir erlebt haben und immer wieder erleben müssen? Und wo ist die Liebe dieses Gottes? O du Hadernder, du Fragender, du Verzweifelter, komm her und sieh. Hier wird geblutet. Und hier wird darum geblutet, damit jeder Blutende ein für allemal erkenne, dass nichts, aber auch gar nichts, keine Schuld und kein Leiden und kein Tod mehr uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, seinem Sohn, unserem Herrn.